Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Heute Folge 469 vom Politik-Podcast aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Es ist Freitag, der 13. März. Ein Tag, den viele nicht so richtig mögen, weil Unheil in der Luft liegen könnte. Da liegen wir vielleicht mit unserem heutigen Thema ganz gut. Denn weiteres Unheil muss wohl auch die SPD bei den kommenden Landtagswahlen fürchten, nach dem Absturz in Baden-Württemberg am vergangenen Sonntag. Zerriebene Sozialdemokraten lautet deshalb unser Thema. Und wir sind heute zu dritt hier unterwegs. Ich begrüße uns zugeschaltet unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, Anke Petermann. Hallo Anke, schön, dass du dabei bist.
Hallo aus Mainz, schön, dass ich hier sein darf.
Und es geht natürlich nicht anders. Wenn wir über die SPD reden, dann muss bei uns Frank Kapelan dabei sein. Keiner von uns hier im Hauptstadtstudio hat die SPD so lange im Blick wie Frank. Moin, Frank.
Ja, moin. Langsam tut's auch weh. Also das Trauerspiel am vergangenen Sonntag. Aber wie oft habe ich das schon erlebt? Reden wir gleich drüber. Danke für die Einladung.
Und ich bin Volker Fintermann, normalerweise für Wirtschafts- und Sozialpolitik zuständig, also eigentlich gar nicht passend, aber meine heutige Rolle ist, ich bin seit Jahren auch immer bei den Landtags- und Bundestagswahlen bei Infratest, also insofern ein Stück weit auch der Wahlbeobachter hier in der Runde. Und wir wissen es ja schon länger, nicht erst seit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg steckt die SPD in der Krise. Ist sie noch die alte Arbeiterpartei? Erreicht sie die anversierte Wählerschaft? Welche Perspektiven hat sie in Rheinland-Pfalz? Das sind die Fragen, die wir hier beantworten wollen. Und wir müssen natürlich mit diesem grandiosen Absturz vom vergangenen Sonntag anfangen. 5,5% der Stimmen, das schlechteste Ergebnis, was die SPD jemals in Baden-Württemberg erreicht hat. Und man hatte das Gefühl, und da sind wir ja genau bei unserem Thema, sie ist wirklich zwischen Union und Grünen zerrieben worden, vielleicht auch von der AfD. Frank, wie war denn das Wundenlecken danach in der SPD-Parteizentrale?
Ja, das war die Erzählung, wir sind zerrieben worden. Und da habe ich sofort gedacht, nee, das kann es jetzt nicht allein gewesen sein. Das war schon frappierend, als ich da mit wenigen Kollegen im Willy-Brandt-Haus gestanden habe und die Zahlen dann rüberkamen, 5,5%. Das war übrigens nicht nur das schlechteste Ergebnis in Baden-Württemberg, das war das schlechteste Ergebnis der SPD ever. Nach dem Krieg, was man da eingefahren hat und wo es ja dann um die Existenz der Sozialdemokraten ging. Also die Wahrscheinlichkeit war einen Moment lang gegeben, dass sie zum ersten Mal aus einem Landesparlament würden rausfliegen können. Und da war die erste Reaktion dann, wir sind sicher drin. Und das musste man sich dann erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Also dass das schon als kleiner Erfolg gewertet wurde, dass man den Sprung über die 5%-Hürde noch geschafft hat. Aber du hast gefragt, zerrieben, was war die Begründung dafür? Tim Klüssendorf ist dann sehr schnell rausgegangen, später auch Lars Klingbeil, also nach dem Generalsekretär, auch einer der Parteivorsitzenden. Und die haben gesagt, ja, wir hatten keine Chance. Das war ein Rennen zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel. Da sind wir untergegangen. Aber wie gesagt, da werden wir ja gleich noch drüber reden, das ist sicherlich nur die halbe Wahrheit, da lügt man sich was in die Tasche und man sagt jetzt, warten wir doch mal ab, Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, Sozialdemokrat, Amtsinhaber, hat gute Chancen, dass ihm da das gelingt, was Manuel Hagel nicht geschafft hat, dass er nämlich auf Platz 1 kommt.
Wir sind jetzt eine Woche vor der Wahl in Rheinland-Pfalz. Welche Schweißperlen, Anke, hat denn dieses Ergebnis bei der SPD in Rheinland-Pfalz auf die Stirn getrieben?
Also wenn da Schweißperlen gewesen sein sollten, dann hat man sie schnell abgewischt oder versucht zu verbergen. Man hat sich einfach geweigert, auf dieses 5,5% Ergebnis zu schauen. Man hat aktiv die Scheuklappen aufgesetzt und eigentlich nur auf diesen Wirkmechanismus fokussiert. Also nach dem Motto, was Cem Özdemir geschafft hat, diese Aufholjagd, das wollen wir auch und die schaffen wir auch. Nach dem Motto, also in Baden-Württemberg hat sich das vielleicht vorweggenommen, abgespielt, auf was die SPD in Rheinland-Pfalz hofft, nur eben mit veränderten Parteifarben. Also dass der aufholt, am Ende der Siegreiche ist und dass der auch im Grunde neu ist, also Alexander Schweizer ist ja erst seit anderthalb Jahren Ministerpräsident und Cem Özdemir war ja auch neu im Rennen, dass der es also schafft, es zu werden und am Ende Regierungschef zu sein.
Gestern Abend haben wir die neuen Zahlen von Infratest DIMA bekommen. Danach liegt in Rheinland-Pfalz die CDU bei 29, die SPD bei 28. Sie könnte also das Rennen machen, die Union, also genauso knapp wie die Grünen in Baden-Württemberg. Wie ist denn dieser Aufholprozess? Wie hat er denn stattgefunden, Anke?
Naja, der Aufholprozess hat so stattgefunden, dass am Anfang der Tiefpunkt waren 10 Prozentpunkte Rückstand. Das war vor anderthalb Jahren gut, als Malu Dreyer ihr Amt aufgab. Sie hat sich zurückgezogen, eigentlich auf dem Höhepunkt einer Diskussion, die immer im Sommer stattfand, um das Versagen der SPD-geführten Landesregierung in der A-Flut-Krise. Und da hat die SPD versucht, sich rauszureden. Das ist ihr mehr oder weniger schlecht gelungen. Und dann ist es halt zu anderen Themen übergegangen. Alexander Schweizer wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Der hat dann schon einige Stimmen mehr eingefahren, als er eigentlich mit seiner Ampelkoalition sicher glauben konnte. Und hat dann, wie er gesagt hat, also geackert, gearbeitet, sich positioniert. Und in dem Zug hat die SPD aufgeholt. Der Herausforderer von der CDU, Gordon Schnieder, ist weitgehend unbekannt geblieben und blieb auch lange weitgehend blass. Das ändert sich jetzt etwas, weil es gibt jetzt die TV-Duelle im Fernsehen, die Wahlarenen. Und da kann man merken, dass Schnieder doch angriffslustiger ist, als Schweizer vielleicht gedacht hat. Und dass manchmal sogar es passiert, dass Schnieder besser rüberkommt im Publikumsurteil, also so geschehen im SWR-TV-Duell. Da hat eine nicht repräsentative Umfrage anschließend das Publikum gesagt, ja, also der Schnieder war angriffslustiger, der hat sich besser positioniert, der war authentischer, glaubwürdiger und auch bereiter, Fragen zu beantworten. Und gestern in der SWR-Wahlarena gab es wieder Ähnliches, dass man den Eindruck hatte, der Ministerpräsident ist vielleicht ein bisschen zu staatstragend, zu umständlich, zu eitel. Also bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Prozentpunkt Abstand kann das natürlich den Sieg kosten.
Da sind wir genau bei dem Punkt, den ich gerne in dieser Runde stark machen würde. Ich bin jetzt auch schon wirklich lange bei Infratest unterwegs, immer rund um Landtags- oder Bundestagswahlen. Und mir fällt dann doch auf, und das ist schon auch eine Aussage, die man immer wieder auch im Vorfeld zu hören bekommt, wahlentscheidend, viel stärker als in der Vergangenheit, sind heutzutage die Personen und die Überzeugungskraft von Personen. Das konnten wir in Baden-Württemberg erleben mit Cem Özdemir. Das könnten wir möglicherweise auch als Umkehrschluss jetzt in Rheinland-Pfalz erleben, wenn Schnieder auf den letzten Metern dann doch noch stärker in den Vordergrund rücken sollte. Aber es hat inzwischen viel, viel weniger mit parteipolitischer Programmatik zu tun, als mit den handelnden Personen, die an der Spitze stehen, entweder als Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten, die eine relativ erfolgreiche Arbeit vorzuweisen haben, oder eben aber auch als Kandidaten, die ins Rennen kommen und dann überzeugender wirken als der bisherige Amtsinhaber. Und das ist natürlich die entscheidende Frage immer. Das Kandidatenspiel wird ja bei uns in der politischen Diskussion gerne vernachlässigt, weil wir neigen ja dazu, viel stärker auf die Programmatik zu schauen.
Absolut. Das ist natürlich so. Und das ist auch ein Grundproblem der Sozialdemokraten, dass denen das charismatische Personal fehlt. Also da denkt man zurück an Zeiten von Gerhard Schröder, der da mit Basta-Politik viele Leute aber auch gewinnen konnte, der klare Ansagen gemacht hat. Du kannst natürlich weiter zurückgehen, Willy Brandt, Helmut Schmidt, also die großen Koryphäen der deutschen Sozialdemokratie. Aber wir können es ja auch mal ein bisschen kleiner halten. Anke, wenn man an Rheinland-Pfalz denkt, da denke ich dann eben an Kurt Beck, der bei seiner ersten Wahl auch weit zurückgelegen hatte, dem es dann aber gelungen ist, dann Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz zu werden. Und der ja einer war, der so ein Kümmerer-Image hatte, nah bei den Leuten. Das war immer so die Devise, nah dran. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil, den Landespolitiker haben, dass sie bei vielen Schützenfesten dabei sind, dass sie in Rheinland-Pfalz die Weinkönigin dann ehren und da präsent sind, nah an den Leuten dran sind. Also du hast es ja auch lange erlebt und hast auch Kurt Beck erlebt. Und der hatte doch so einen Bonus, der dann, als er dann Bundesparteichef wurde, völlig untergegangen ist. Der ist in Berlin überhaupt nicht klargekommen, aber im Land hat er doch kräftig gezogen über viele, viele Jahre hinweg.
Also der hat gezogen und im Grunde ist ja Alexander Schweizer genau auf der Linie unterwegs, nah bei den Leuten und sich mittig zu positionieren. Und ich habe gestern mal in die Schwarmintelligenz meiner Korrespondenten, Kollegen und Kolleginnen reingefragt, was ist denn bei euch in den Ländern, wo die SPD regiert, das Erfolgsgeheimnis? Und die haben eigentlich auch zurückgemeldet, das sind diese starken, integrierenden Führungsfiguren. Wie eben Manuela Schwesig, Dietmar Woidke, Tschentscher und Bovenschulte und Lies. Und ja, überall da, wo die SPD stark ist, hat sie diese relativ mittig positionierten Regierungschefs, die eben wenig konfrontativ und vielleicht eher moderierend unterwegs sind und eigentlich ein Gewicht darstellen. Aber Frank, weil wir noch bei der Analyse waren, würde ich dich auch gerne noch eine Sache fragen. Also da man ja in Rheinland-Pfalz sich so sehr geweigert hat, in diesen 5,5% Abgrund zu schauen von Baden-Württemberg, würde mich mal interessieren, schaut die SPD in Berlin in den Abgrund? Ist da wirklich jemand bereit, sich dieser Frage zu stellen, dass die Sozialdemokratie verschwinden könnte und ob das vielleicht von einer großen Koalition und ihrer Verzwergung dort befördert wird?
Das wird sicherlich befördert. Das erleben wir ja seit vielen, vielen Jahren. Wir haben ja den berühmten Satz noch alle im Ohr, oder viele sicherlich, ich als Älterer von Franz Müntefering: Opposition ist Mist. Das war immer das Credo der Sozialdemokraten. Und sie haben ja dann seit 1998 mit einer Ausnahme 2009 bis 2013, da hatten wir Schwarz-Gelb, haben sie regiert. Also unter der Führung von Gerhard Schröder und dann ab 2005 lange Zeit, viele Jahre unter der Führung von Angela Merkel. Und da sind sie sicherlich zerrieben worden. Sie konnten sich nicht profilieren in diesen Koalitionen. Das erleben wir eben auch ganz aktuell wieder. Schaut man in den Abgrund, deine Frage? Ja, man sagt immer, dass man diese Gefahr erkennt und dass man das desaströse Ergebnis der letzten Bundestagswahl aufarbeiten müsse, Konsequenzen daraus ziehen müsse. Aber wirklich passiert ist da meiner Ansicht nach wenig und man hat nicht die richtigen Rezepte, wie man wieder nach vorne kommt. Und um an Franz Müntefering anzuknüpfen, ich würde ihm heute widersprechen und ich glaube, es täte der SPD noch einmal sehr gut, um sich selbst zu retten, noch mal in die Opposition zu gehen. Das erleben wir gerade auch bei der Linkspartei. Im Bund war sie immer in der Opposition, aber die natürlich dann auf den Tisch hauen kann und alles Mögliche versprechen kann und dadurch aber auch wieder Zuspruch gewinnt.
Da wäre ich aber etwas vorsichtiger, weil diese relative Verzwergung gilt ja auch in gewisser Hinsicht für die Union, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie mittlerweile für die SPD, aber auch die Union, schauen wir zurück auf die Bundestagswahl, blieb ja weit von ihren selbstgesteckten Zielen entfernt. Und insofern auch der Rückhalt der Bundesregierung in der Bevölkerung ist ja relativ gering ausgeprägt. Und insofern glaube ich, ist es auch ein Problem, was die Union, wenn auch etwas zeitverzögert, in gleichem Maße auch betreffen wird wie die SPD, weil eben das Diktum der alten Volksparteien sich mittlerweile so aufgelöst hat, dass es dann wirklich kaum noch eine Rolle spielt, weil es eben diese breiten Wirkungen nicht mehr gibt, die die Volksparteien früher hatten. Und wenn wir nochmal auf Baden-Württemberg schauen, da sind wir ja wieder genau bei dem Phänomen, dass es am Ende um die handelnden Personen geht. Die SPD hat 100.000 Stimmen an die Grünen verloren, weil es natürlich um die entscheidende Frage ging, macht Cem Özdemir das Rennen oder macht es Manuel Hagel für die Union? Auch zur Union sind viele SPD-Wähler abgewandert, aber am Ende war das quasi der Blutzoll, den man gezahlt hat für die Entscheidung, dass es am Ende um die Figur des Ministerpräsidenten geht und nicht um die Partei, die ohnehin in Baden-Württemberg immer schon eine bescheidene Rolle gespielt hat.
Natürlich, das hat eine große Rolle gespielt, ganz klar. Aber diese 5,5%, ja, die kann man vielleicht damit erklären. Aber vorher war man in den Umfragen, als es noch nicht diesen Zweikampf gab zwischen Özdemir und Hagel, da war man ja auch schon bei 8%. Also das ist ja auch nicht viel. Man kam von 11% und war auch in Baden-Württemberg in vergangenen Zeiten da auch deutlich besser gewesen. Also das jetzt nur allein auf diese Zuspitzung zu schieben, das geht mir doch ein bisschen weit.
Aber also, das war eine Zuspitzung allein in den letzten 2 bis 3 Wochen. Und dann passiert natürlich auch gerade für viele Wähler, die lange unentschieden sind. Ein Drittel der Wählerinnen und Wähler wusste 14 Tage vor der Wahl noch nicht, wem sie ihre Stimme geben soll. Und das ist heute eine ganz andere Dynamik. Also ich glaube, es kommt viel stärker tatsächlich mittlerweile bei Landtags- und Bundestagswahlen auf die Dynamik in den letzten Wochen vor der Wahl an. Wer bestimmt da die Themen? Welche Personen sind das? Und das macht heutzutage viel mehr aus, als dass wir uns das gemeinhin glauben machen wollen.
Jetzt hat die SPD da in der Endphase des Wahlkampfs insofern etwas Pech, oder Pech kann man es wahrscheinlich auch nicht nennen. Aber jedenfalls fällt ihr das Thema unbezahlter Sonderurlaube von Beamten, Staatssekretären auf die Füße. Das kocht die Opposition, beziehungsweise das kochen die Herausforderer jetzt hoch von der CDU, den Freien Wählern und der AfD. Denn es ist so, eine Beamtin aus dem Innenministerium bekam Sonderurlaub, und den hat sie derzeit noch, um den Wahlkampf der SPD zu leiten. Sie bekommt keine Bezüge, sie ist unbezahlt, aber sie häuft in dieser Phase Pensionsansprüche an. Und die SPD bezahlt dem Land dafür einen Ausgleich, aber es könnte trotzdem ein Schaden für das Land sein, je nachdem, wie lange diese Beamtin am Ende Pensionsansprüche bezieht.
Also ist das der Rehaugenmoment für die SPD?
Die SPD sagt jetzt, ja, das ist aber rechtlich alles in Ordnung. Da gibt es aber mehrere Experten, die genau das dementieren. Und egal, ob es rechtlich in Ordnung ist oder nicht, es bleibt ja doch der Eindruck zurück, und das spielen die Herausforderer auch, dass es hier eine Selbstbedienungsmentalität gibt und dass sich die SPD den Staat zur Beute macht. Und dieser Eindruck ist jetzt natürlich in der Endphase des Wahlkampfs, wo das auch in den Fernsehduellen laufend gefragt und bespielt wird, ist das natürlich verheerend für die SPD und für Alexander Schweizer.
Da frage ich dich mal direkt, hast du als langjährige Beobachterin in Rheinland-Pfalz das Gefühl, dass das wirklich noch kippen könnte für die SPD?
Natürlich kann das kippen. Die CDU liegt ja immer noch um 1 Prozentpunkt vorn. Das heißt, die kann das holen. Also Gordon Schnieder macht jetzt keine wirklich größeren Fehler. Im Gegenteil, wie ich eben erläutert habe, er macht ja sogar Boden gut, weil er doch irgendwie, ja, vielleicht nicht so offensiv ist. Aber im Grunde wirkt er recht locker, humorvoll, kontert die Fragen und lässt sich von Schweizer nicht die Butter vom Brot nehmen.
Frank, wenn das wirklich so käme, wäre das ja eine ganz andere Dimension als in Baden-Württemberg. 5,5% ist bitter, aber sie spielten eigentlich regierungstechnisch ohnehin keine Rolle in Baden-Württemberg. Wenn aber Rheinland-Pfalz fallen würde, was würde für das für Diskussionen in der SPD bedeuten?
Ja, dann darf ich kurz korrigieren, fallen im Sinne von Zweiter werden. Also, ja, ja. Dass die SPD aber aus der Regierungschef Regierung ausscheidet, ist nicht
nein, nein.
In Sicht.
Ja, geht ja um den Regierungschef.
Das wäre eine Katastrophe. Dann wird's zappenduster im Willy-Brandt-Haus, dann wird's eng, insbesondere für Lars Klingbeil, der als Parteichef ohnehin in den eigenen Reihen kein gutes Standing mehr hat. Das haben wir ja schon gesehen. Bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, wo er bei 65% rund gelandet ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Klingbeil an der Parteispitze noch lange wird zu halten sein. Das ist ihm ja auch vorgehalten worden, dass er Vizekanzler ist, dass er Finanzminister ist, SPD-Vorsitzender und dass er überhaupt nicht mehr die Zeit und die Kraft hat, sich um die Partei zu kümmern. Also die Diskussion werden wir, glaube ich, dann ganz schnell erleben, wenn es so kommen wird. Aber die andere Gefahr ist natürlich, dass man jetzt, und das ist mein Eindruck, im Willy-Brandt-Haus hofft, das wird schon gut gehen, Schweizer macht das Rennen und dann ist die Geschichte wieder abgehakt. Und dann gehen wir vielleicht auf die nächste Wahl zu, Sachsen-Anhalt, wo dann im September die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die SPD da dann tatsächlich erstmals aus einem Landesparlament rausfliegt. Also man müsste wirklich mal Schlüsse ziehen aus diesem langjährigen Negativtrend der deutschen Sozialdemokratie.
Ja, aber was wären dann entsprechende Schlüsse? Die Macht aufgeben kann es ja aus Sicht der SPD auch nicht sein.
Naja, das ist ja das Problem, was ich versucht habe zu schildern mit dem Satz von Müntefering, Opposition ist Mist. Was kann die SPD, das ist ja auch Titel unseres Podcasts hier, sie wird zerrieben, was kann sie tun, wenn sie von der Union zerrieben wird? Also da gibt's ja immer wieder die Ansätze, sich zu profilieren in der Steuerpolitik. Erbschaftssteuerreform gerade vorgeschlagen. Vermögensteuer kommt immer wieder auf die Tagesordnung. Das ist immer wieder ein Thema beispielsweise. Also die großen Themen der Umverteilung, die Reichen mehr belasten. Aber wir haben ja gesehen, wie das jetzt läuft bei der Union. Das bringt Unruhe in die Koalition. Merz lehnt das kategorisch ab. Die Union lehnt es ab. Also damit kann die SPD nicht punkten. Sie wird aber in vielen Themenbereichen dann auch beliebig. Also wenn ich an Klimaschutz denke, warum soll ich die SPD noch wählen, wenn ich glaube, der Klimaschutz ist mir wichtig? Cem Özdemir ist es gelungen, den Grünen gelingt es, glaube ich, zunehmend zu sagen, es ist kein Widerspruch, die Wirtschaft anzukurbeln, Wirtschaftsförderung zu machen und zugleich etwas für den Klimaschutz zu tun. Das haben die Sozialdemokraten auch getan. Es kommt aber nicht glaubhaft rüber in dieser Koalition. Wenn ich an Matthias Miersch, den SPD-Fraktionsvorsitzenden, denke, der muss sich so dermaßen als früherer Umweltpolitiker verbiegen. Verbrenner aus Aufweichung hat er mitgetragen und dann jetzt beim Gebäudemodernisierungsgesetz nennen sie es ja jetzt, da muss ist er von dieser 65%-Regelung bei den Heizungen abgewichen, alles auf Druck der Union. Warum sollen die Leute da noch die SPD wählen?
Ja, aber haben wir da in Teilen nicht auch ein Stück weit ein falsches Bild von der Politik? Natürlich, das Original SPD bekomme ich in einer Koalition mit der Union keineswegs. Das musste ja eigentlich jedem bewusst sein. Und wenn ich auf die Umfragen schaue, was sich die Menschen von der Politik erhoffen, dann ist es immer eine pragmatisch orientierte Politik, die sich nicht in Grundsatzstreits verheddert, sondern wirklich für die Menschen im Land pragmatische Lösungen sucht. Und nichts anderes beschreibt ja auch eine Kompromissfindung in einer Koalition. Man muss jeweils immer pragmatische Kompromisse eingehen. Das gilt für beide Seiten, ne, für die Union und für die SPD gleichermaßen. Und insofern, das ist aber auch genau das, was die Menschen eigentlich sich wünschen. Pragmatisch praktische Entscheidungen und nicht irgendwelche Grundsatzdebatten über in Anführungsstrichen idealistische Ziele.
Tja, aber wenn es so aussieht, als ob die SPD bei ihren ureigenen Themen, Stichwort Vermögensteuer etc., überhaupt kein bisschen vorankommt, dann ist es eigentlich eher vielleicht für Wähler und Wählerinnen ermüdend, das immer wieder zu hören. Also das wäre ein Stichpunkt, den ich mal in die Diskussion werfen würde. Und das andere, mich hat fast etwas geschockt, als Frank gesagt hat, das wird ein Erdbeben auslösen, wenn Alexander Schweizer nur Zweiter wird und dann stellt das möglicherweise Lars Klingbeil als Parteichef in Frage. Da frage ich mich, ja, was passiert dann denn? Wer ist denn da in Sicht? Gibt es da Personal? Gibt es Leute, die die SPD vielleicht mal ein bisschen aufmischen, wachrütteln könnten? Seht ihr da jemanden?
Ja, das ist wirklich das ganz große Problem. Also die großen charismatischen Persönlichkeiten, die hat die SPD nicht.
Und hat sie die Union noch?
Also ich frage mich manchmal, ob der SPD nicht gut tun würde, wenn sie einen Daniel Günther hätte. Also einen, der so richtig, ja, mal unbedarft Fragen stellt, ob bestimmte Dinge eigentlich gut und richtig sind, so wie Günther das ja zum Beispiel in Sachen Lifestyle, Teilzeit und Arbeitsmoral gemacht hat.
Die SPD beispielsweise, ja, gebe ich dir recht, aber Daniel Günther ist halt nicht mehrheitsfähig in der eigenen Partei. Also solche Überlegungen kommen ja dann auch immer wieder dazu. Und das werden wir auch bei den Sozialdemokraten erleben, wo sich dann ja auch die Niedersachsen-SPD personell dann auch immer traditionell so sehr durchgesetzt hat. Wenn wir an Talente denken, da hat die SPD ein großes verloren. Kevin Kühnert, der galt als große Nachwuchshoffnung und hat sich dann aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Und ich befürchte, dass er so schnell auch nicht wiederkommen wird. Aber das sind, glaube ich, Leute, die die Sozialdemokraten hätten gebrauchen können.
Aber historisch war es immer so, dass die SPD sich vor allen Dingen durch starke Figuren in den Ländern erneuert hat, als starke Ministerpräsidenten, die dann immer bundespolitisch eine Rolle gespielt haben. Da habe ich aber im Moment das Gefühl, weder aus Hamburg noch aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen, überall, wo sie noch kräftig mitregieren, kommen Figuren, die einen bundespolitischen Anspruch erheben würden und ein Stück weit auf Erneuerung der SPD zielen würden. Und früher war das immer die Rolle. Auch ein Gerhard Schröder kam ja über Niedersachsen dann nachher ins Amt, wollte rütteln am Kanzleramt, wollte da unbedingt rein. Und das nehme ich in dem Maße auch nicht mehr so wahr. Oder wie würdest du da die SPD beschreiben?
Gerhard Schröder hat damals ja die Wahl in Niedersachsen, den Erfolg, den er dann ja auch bekommen hat, zur Voraussetzung gemacht dafür, dass er Kanzlerkandidat werden konnte. Oskar Lafontaine aus dem Saarland, den strebte es ja auch dann immer wieder in die Bundespolitik. Und da gebe ich dir recht. Also die Leute, die ich da sehe in den Ländern, da wüsste ich nicht, wer da in den Bund drängt. Da gibt es eben auch das Negativbeispiel von Kurt Beck, der als SPD-Bundesvorsitzender grandios gescheitert und schließlich auch weggemobbt worden ist, regelrecht 2008 dann. Und ja, auch mit der ganzen Umgebung hier, auch mit dem Umfeld der Hauptstadtjournalisten nicht klargekommen ist. Also da sehe ich eigentlich kaum Leute. Manuela Schwesig wird immer wieder mal genannt, die ja auch bundespolitische Erfahrung hat, die dann zurückkommen könnte. Aber die will jetzt erstmal Mecklenburg-Vorpommern verteidigen. Das ist schwer genug. Sie steht auch unter Beschuss wegen Nord Stream 2, die ganzen Geschichten, die es da gegeben hat. Also da sehe ich keinen, der aus den Ländern würde kommen können, wie wir das mit Gerhard Schröder damals erlebt haben und mit Oskar Lafontaine.
Und wenn wir über die zerriebene SPD reden, dann müssten wir eigentlich auch noch mal über die AfD reden, weil das ist ja auch eine Partei, die die SPD in die Zange nimmt, gerade wenn immer wieder gesagt wird, ja, die SPD als alte Arbeiterpartei, die hat gar keinen Rückhalt mehr in der Arbeiterschaft, die wandern alle ab zur AfD. Wie sieht denn diese Auseinandersetzung in Rheinland-Pfalz aus? Wir haben es ja jetzt gerade in Baden-Württemberg erlebt, dass die AfD zum ersten Mal in einem Flächenland in Westdeutschland wirklich hervorragende Werte für sich erzielen konnte. Wie siehst du das für Rheinland-Pfalz und die kommende Wahl dort, Anke?
Ja, also die AfD hätte gerne 20% plus, bleibt in den Umfragen dahinter, aber zurück. Und in Bezug auf die SPD kann man jetzt sagen, bei der Bundestagswahl ist es der AfD gelungen, dort in Rheinland-Pfalz zu punkten, wo die SPD ihre Hochburgen hatten. Also analog Gelsenkirchen in NRW war das bei uns Kaiserslautern und andere Orte in der Pfalz, wo die AfD jetzt auch heftig unterwegs ist, Regionalzentren eröffnet, mit Neujahrsempfängen in die Dörfer geht und so weiter. Also die versucht da Basisarbeit zu machen. Der Politikwissenschaftler Ulrich Sacinelli aus Rheinland-Pfalz, der hat die AfD da als Staubsauger der Unzufriedenen bezeichnet. Und das bekräftigt auch eine sozialdemokratische Bürgermeisterin aus Kirchheim-Bolanden, die sagt, das sind nicht unbedingt die Extremisten, die sich jetzt der AfD zuwenden, das sind die Enttäuschten. Und ja, von der SPD Enttäuschten muss man dann vielleicht präzisieren, die sozialpolitisch Enttäuschten. Und da wäre meine Frage an euch, ist das auf Bundesebene auch so? Sind es die sozialpolitisch Enttäuschten, die von der SPD zur AfD abwandern?
Ich glaube, das kann man in weiten Teilen unterschreiben, wobei dieser Begriff der Enttäuschten natürlich ein wirklich ein weit gefasster Begriff ist. Man müsste das wirklich nochmal genau untersuchen, über was man enttäuscht ist, weil die AfD geht ja eher in puncto Asylgerechtigkeit oder Fremdenfeindlichkeit viel stärker damit, nach der Motto, die Menschen kommen her, haben die gleichen Rechte wie alle anderen, ohne dass sie was einbezahlt haben, ist ja immer wieder das Argument, was man da hört. Also insofern wird man da nochmal genauer differenzieren müssen, was das für ein Unmut ist. Es ist eher so ein, ich würde sagen, so ein relativer Unmut, der sich genau darin manifestiert und auch immer wieder in der Hauptaussage kulminiert, die tun nichts für uns, sondern die tun eher was für andere. Das ist ja das Argument,
ja,
mit der AfD
zum Beispiel
am besten
auf dem,
verfangen kann. Ne?
Auf dem Land eben, und da zieht ja die AfD bei uns in Rheinland-Pfalz, weil man auf dem Land einfach feststellt, dass viele Strukturen wegbrechen. Also Gesundheitswesen, Krankenhäuser in Kleinstädten machen dicht, die Geburtsstation ist weg, man muss halt endlos fahren. Der Landarzt kommt vielleicht noch, wenn man Glück hat, zu einer wöchentlichen Sprechstunde ins Bürgerhaus. Aber die Leute sehen sich insgesamt vernachlässigt, haben kein Zutrauen mehr in die regierende SPD. Und dann ist halt das Kreuzchen bei der AfD vielleicht sogar naheliegend, weil die AfD kann natürlich jetzt einfach alles versprechen, von dem sie weiß, dass sie es regierend nicht gegenfinanzieren muss.
Also man muss sich ja nochmal daran erinnern, Stichwort Arbeiterpartei, wo die SPD herkommt, was zur DNA dieser ältesten Partei Deutschlands gehört. Also 1863 Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein, Vorläufer Ferdinand Lassalle, dann später die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, August Bebel, Wilhelm Liebknecht. Da ging es ja darum, sich für rechtlose Fabrikarbeiter einzusetzen, die lange arbeiten mussten, richtig schwer schuften mussten, niedrige Löhne hatten, wo es keine Wohnungen gab, wo es keinen Arbeitsschutz gab. Gute Bezahlung, gesellschaftliche Gleichstellung, bessere Bildungschancen, dafür all das steht ja die SPD. Aber die Frage ist ja, ob das nicht zunehmend untergegangen ist. Natürlich ist sie schon lange keine Arbeiterpartei mehr im klassischen Sinne. Das ist dann immer, was Lars Klingbeil sagt, die arbeitende Mitte, die Leistungsträger, die Leute, die morgens früh aufstehen und dann was tun. Also um die will man sich kümmern.
Das hast du schön erzählt, aber diese Milieus gibt es ja schon lange nicht mehr. Also diese klassische sozialdemokratischen Milieus, die Arbeiterschaft im Ruhrgebiet oder sowas.
Ja, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Aber natürlich gibt es ja bei Daimler in Baden-Württemberg, da haben wir es ja gesehen, da gibt es natürlich schon noch die Fließbandarbeiter, die Fabrikarbeiter, die ja eigentlich prädestiniert sind als SPD-Wähler. Aber da sind, glaube ich, noch 5% gewesen, während 37% von denen haben dann die AfD gewählt. Also irgendwas muss ja da schiefgelaufen sein, dass dich die SPD nicht richtig kümmert. Und ich habe einen Originalton mitgebracht, weil diese ganze Misere der SPD, die ist ja wirklich alt. Und ich beobachte das jetzt seit vielen Jahren. Da gab es für mich einen Gänsehautmoment. Und das war im Jahr 2009. Parteitag in Dresden. Die SPD hatte gerade mit Frank-Walter Steinmeier 23% eine ganz dicke Klatsche eingefahren. Das war die Katastrophe für die SPD. Jetzt sind wir bei 15% und weniger gelandet. Sigmar Gabriel hat dann den Parteivorsitz übernommen und es war wirklich, du konntest eine Nadel fallen hören in dem Saal in Dresden, als er versucht hat, eine Fehleranalyse zu machen und zu sagen, was die SPD nun tun muss.
Wir müssen raus ins Leben. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. Wir müssen dahin, wo es anstrengend ist, liebe Genossinnen, weil nur da, wo es anstrengend ist, da ist das Leben. Nur da, wo es anstrengend ist, da ist das Leben.
Ja, und dahin gehen, wo es stinkt, hat wohl nicht so richtig geklappt in den Jahren danach. Wir haben auch schon drüber gesprochen, in der Regierungszeit ist man zerrieben worden. Es fehlt vielfach auch am Personal, das muss man auch sagen. Gerade in Ostdeutschland hat man überhaupt nicht mehr die Leute, die sich kümmern können. Und die AfD hat die offenbar. Die kann vor Ort auf die Menschen zugehen und Probleme artikulieren.
Anke hat schon gesagt, in Rheinland-Pfalz macht die AfD einen Kümmerwahlkampf. Macht die SPD das auch?
Als Wahlkämpfer geht Alexander Schweizer jetzt zweimal am Tag in Säle. Der geht nicht dahin, wo es stinkt. Und ich frage mich halt, wie kommt man an die ran, die eben keine klassischen Arbeiter mehr sind? Kann man hingehen, da wo Kuriere unterwegs sind, die scheinselbstständig sind, Fitnesstrainer in irregulären Beschäftigungen? Wo muss man da eigentlich hingehen? Genau. Das müsste sich erstmal jemand überlegen. Und Also die richtige Kümmererpartei sehe ich jetzt in der SPD eigentlich nicht mehr wirklich. Die habe ich jetzt im rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf eher bei der Linkspartei erlebt, und zwar sehr stark mit dem Thema Mieten. Das bespielt die Linke ja überall. Die geht an die Haustüren, hält sich da nicht groß mit politischen Gesprächen auf, sondern sagt, hier ist unsere App, geben Sie da Ihre Miete ein, Ihre Mietzuwächse, und dann rechnen wir Ihnen aus, ob Sie von Mietwucher betroffen sind, und dann können Sie bei uns mal nachfragen, wie wir Ihnen helfen können. Also das ist Kümmerer-Image aufbauen, und das sehe ich bei der SPD nicht im Moment.
Für Berlin hat die SPD jetzt auch, da ist ja auch eine Landtagswahl im Herbst, 500.000 Hausbesuche angekündigt. Also man will auch hier in die Fläche gehen und die Menschen erreichen. Aber ich glaube, das, was du beschreibst, ist wirklich ein Problem. Wo findet man noch die Milieus, die man wirklich gut und gezielt ansprechen kann? Wo treffen sich noch Menschen im größeren Umfang, dass man auch wirklich mal ins Gespräch kommt und die Probleme aufnehmen kann? Und das zu organisieren, ist natürlich von der Partei, die gleichzeitig auch mit schwindender Mitgliedschaft zu tun hat, gar nicht mehr so einfach. Und ein der Präsident kann sich auch nicht vierteilen, sondern kann immer nur jeden Tag ein, zwei, drei Besuche machen, und dann wird das schon schwierig, gerade auch in einem Bundesland.
Ja, und dann stellen sich Sozialdemokraten gerade auch manchmal selbst ein Bein, denke ich mal, wenn es darum geht, wirklich dahin zu gehen, wo es stinkt. Berlin-Neukölln etwa, die Probleme, da hatte man einen Martin Hickel, der da auch als hoffnungsvolles Talent galt, nach Heinz Buschkowski, aber die waren auch nicht gut gelitten in der eigenen Partei, und Hickel ist jetzt abgesägt worden. Stattdessen hat man jemanden aus Niedersachsen, Steffen Krach importiert, kommt aus Niedersachsen, und ich glaube auch nicht, dass das richtige Rezept sein wird. Was du gerade angesprochen hast, Mitgliederentwicklung, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir die Zahlen da nochmal rausgeholt. Also man hatte ja zu Zeiten von Willy Brandt, Helmut Schmidt 1 Million. Jetzt ist man bei 350.000 angelangt. Und die SPD ist eine Partei, die immer älter wird. Also weitaus mehr als die Hälfte der Parteimitglieder sind über 60 Jahre alt. Also bei den Jungen kommt da nicht mehr viel nach. Das haben wir ja auch gesehen bei der Bundestagswahl, auch selbst bei der Wahl von Olaf Scholz. Da war es noch FDP und Grüne unter den Jungen, die da viel Zuspruch erhalten haben. Dann später, 2025, war es erstaunlicherweise ja dann auch die AfD. Und wenn man sich die Mitgliederstruktur anschaut, dann muss man sagen, da sind 34% etwa sind Rentner, dann ein Viertel etwa sind Beamte, Angestellte kommen, dann 8% Arbeitslose. Also die traditionelle Klientel, die kann man da überhaupt nicht mehr erreichen, und sie ist ganz klar männerdominiert. Nur ein Drittel der Mitglieder sind weiblich.
Die Jüngeren gehen sehr stark entweder zur AfD oder auch im Moment sehr stark zur Linkspartei hier in Rheinland-Pfalz. Also die Linkspartei hat ein sehr dynamisches Mitgliederwachstum, und die Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert ist mit 37 wohl eine der ältesten.
Wobei es da schon auch eine Geschlechtertrennung gibt, das fiel auch schon in Baden-Württemberg auf. Vor allen Dingen junge Frauen gehen zur Linken, junge Männer eher zur AfD. Auch das ist eine Entwicklung, die man quer durchs Land mittlerweile verzeichnen kann.
Die große Frage ist ja, was braucht es jetzt, um die SPD wieder nach vorne zu bringen? Und da hängt natürlich sehr viel auch ab von diesem Ergebnis in Rheinland-Pfalz. Also es kann durchaus sein, wir haben darüber gesprochen, dass es dann richtig unruhig wird bei den Sozialdemokraten. Es kann auch sein, dass die großen Sozialreformen, die da auf den Weg gebracht werden sollen im Sommer, dass die dann unter die Räder geraten. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, dass es da eine Empfehlung für eine Rente mit 70 gibt, wenn das Rentenniveau gesenkt werden muss, beispielsweise bei der Krankenversicherung, bei der Pflege muss man einiges tun, und da werden wir ja dann vielleicht wieder das Problem erleben, dass die SPD versucht, sich dort zu profilieren. Auf der anderen Seite, wenn die Union in Rheinland-Pfalz jetzt hinten liegt, gerät Friedrich Merz weiter unter Druck, dann wird's von der Seite unruhig. Es ist auch schwer für uns von dieser Stelle jetzt Empfehlungen zu geben. Ich meine, wir haben es ja diskutiert, gerade die SPD hat viele, viele Jahre lang kein richtiges Konzept gefunden, wie sie wieder nach vorne kommt. Und meine These, Opposition ist doch nicht Mist, man müsste sich mal in der Opposition erneuern, das war natürlich eine Geschichte, die bei der letzten Bundestagswahl im Grunde ja auch nicht möglich war. Da gab es ja nur die Chance, mit der CDU zu regieren, wenn ich jetzt von der Minderheitsregierung absehe. Also die Sozialdemokraten waren da zuletzt eben auch zum Regieren verdammt.
Und ich würde aber gerne ergänzen, das ist jetzt nicht nur das Problem der SPD, das ist in gleichermaßen auch das Problem der Union, weil die Union ist ja auch weit von dem politischen Durchmarsch entfernt, den sie sich einmal erhofft hatte, um all ihre Reformideen, wir erinnern uns noch an den Bundestagswahlkampf und alle Wahlkämpfe danach, durchsetzen wollte. Man ist ja zum gemeinsamen Miteinanderarbeiten verdammt und an der Situation kommen beide Partner nicht vorbei. Und das wird es auch weiterhin in der Gestaltung schwierig machen. Sollte Rheinland-Pfalz jetzt tatsächlich für die SPD kippen, wäre das natürlich ein Zugewinn für die Union und die könnte ihre Fragen vielleicht doch noch ein bisschen stärker ausspielen. Aber das Grundproblem bleibt vorhanden. Man wird sich in dieser Konstellation verständigen müssen und das bedeutet Gesichtsverlust für beide Seiten, wenn auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich glaube, wir bleiben gespannt, was passiert in Rheinland-Pfalz und wir werden schauen müssen, was passiert mit der SPD, wie geht es weiter mit der Sozialdemokratie in Deutschland, kann sie eines der wichtigen Ministerpräsidentenämter noch verteidigen oder wird sie es an die Union abgeben müssen? Wie immer sind wir neugierig auf Ihre und eure Anregungen. Das ist per Mail möglich mit politikpodcast@deutschlandradio.de oder unter der Telefonnummer 0160 9130 7007. Über WhatsApp oder Signal erreicht ihr uns auch. Und noch ein Hinweis, es gibt eine Live-Veranstaltung am 12. Mai im Neuen Theater in Halle. Da wird der Politikpodcast vor Ort sein. Da geht es natürlich auch um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Die Anmeldung ist jetzt offen und den Link zur kostenlosen Anmeldung, den gibt's in unseren Shownotes oder per Mail. Meldet euch gerne, wir freuen uns auf einen vollen Saal. Rückantworten immer gerne willkommen. Das war's für heute. Hier verabschieden sich
Frank Capellan. Tschüss.
Und unser Sondergast aus Rheinland-Pfalz.
Anke Petermann aus Mainz. Tschüss.
Unsere langjährige Landeskorrespondentin und wir sind gespannt, was da kommt am kommenden Sonntag. Ich bin Volker Findhammer und natürlich auch der Dank an Moritz Metz, unseren Redakteur, und Ralf Seidler in der Technik, der wie immer für den guten Ton sorgt.